Ja, ich darf Sie ganz herzlich zum abschließenden Panel, dem Postdoc-Panel Krise und Entstehung, begrüßen. Der Umstand, dass wir in den kommenden 2 Stunden Wissenswertes über Immobilienkredite, das Papsttum in der Neuzeit und das iPhone oder das BlackBerry, wir wissen es nicht genau, von Angela Merkel erfahren, macht bereits die thematische Spannweite deutlich, mit der dieses Panel besetzt ist, und zugleich die Spannweite, in der sich Postdocs des Clusters anhand aktueller und historischer Fälle mit dem Verhältnis zwischen Krise und Entstehung normativer Ordnungen beschäftigen. In einer ersten ganz groben Annäherung lässt sich dieses Verhältnis sowohl temporär als auch konditional beschreiben, aber vermutlich oder sicherlich auch darüber hinausgehend. Krisen können zeitlich vorangehen und Platz schaffen für die Entstehung neuer Ordnungen. Sie können aber auch unmittelbarer Anlass, ja geradezu Katalysator sein für die Entwicklung neuer Werte und Normsysteme. Ich freue mich, dass wir mit Kerstin Weyand, Lisa Herzog und Matthias Kettemann 3 Postdocs gewinnen konnten, die sich mit diesen und anderen Fragen innerhalb der 3 Forschungsfelder des Clusters beschäftigen. Was den Ablauf des Panels anbelangt, haben wir uns darauf geeinigt, zunächst die Vorträge im Blog zu hören und daran anschließend dann in eine gemeinsame Diskussion überzuleiten. Damit können wir direkt zum ersten Vortrag übergehen, dem Vortrag, der von Frau Dr. Kerstin Weyand gehalten wird und der sich mit dem Thema beschäftigt: Papsttum und Türkenfurcht, die osmanische Expansion als Mobilisierungs- und Dynamisierungsfaktor päpstlicher Politik. Aber zunächst noch einige einleitende Worte zur Person der Referentin. Kerstin Weyand, zu meiner Linken, hat Geschichtswissenschaften und klassische Philologie in Marburg und Florenz studiert. Im Jahre 2012 wurde sie in Marburg mit einer Arbeit zur Entstehung normativer Leitbilder im England der Stuart-Zeit promoviert. Nach Forschungsstationen in Florenz, Gießen, Mainz und Marburg ist sie seit kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsfeld 2 des Clusters. Und wie ich gestern erfahren habe, war sie in ihrer letzten Stelle Geschäftsführerin eines SFB-Antrags in Marburg. Und du hast gestern erfahren, dass diese Initiative erfolgreich war. Es wurde gestern bewilligt. Ja, und mit dieser knappen Einführung gebe ich dir nun das Wort und freue mich auf einen spannenden Vortrag.
Ja, vielen Dank. Moment, das geht das so? Nee. So. Vielen Dank für die freundliche Einführung und für die Gelegenheit, in diesem Rahmen mein Projekt vorzustellen, mit dem ich mich in den nächsten 3 Jahren beschäftigen möchte. Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen der ungarischen Ständeversammlung, die 1681 in Sopron zusammengetreten war, machte Kaiser Leopold I. den Ständen gegenüber ein äußerst weitreichendes Zugeständnis. Fortan solle in Ungarn allgemeine Religionsfreiheit herrschen. Mit diesem Mittel sollten vor dem Hintergrund der drohenden neuen Offensive durch das Osmanische Reich die aufständischen protestantischen Adligen pazifiziert und Ungarn wieder zu innerer Geschlossenheit und äußerer Verteidigungsfähigkeit geführt werden. Bemerkenswerter als der Plan für eine Religionsfreiheit selbst ist die treibende Kraft hinter dem Angebot des Kaisers. Kein geringerer als Francesco Bonvisi, der päpstliche Nunzius, erscheint als deren geistiger Architekt. Von ihm ist in diesem Zusammenhang der Ausspruch überliefert: Das Gewissen könne man nicht zwingen. Das Papsttum als Befürworter einer allgemeinen Religionsfreiheit zugunsten der Protestanten und als erklärter Gegner eines konfessionellen Gewissenszwangs. Diese Beobachtung mag verblüffen angesichts der ansonsten dezidiert konfessionellen Interessenspolitik Roms. Offensichtlich führte die osmanische Bedrohung in Europa dazu, dass etablierte Denk- und Handlungsrahmen verschoben bzw. ausgeweitet wurden. Vor diesem Hintergrund wurden selbst fundamentale Normen kurzfristig übergangen. Dass von Seiten der Kurie formaler Protest gegen diese selbstinitiierte Religionsfreiheit eingelegt wurde, betont die diffizile Gratwanderung, die die päpstliche Diplomatie im Angesicht der Türkengefahr zu unternehmen, imstande war. Für weite Teile der frühen Neuzeit dominierte die Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich die Beziehungen zwischen Europa und dem vorderasiatischen Raum. Dieser Konflikt ist zweifellos ein Schlüsselkonflikt der Epoche, der in der Wahrnehmung der Zeitgenossen eine besondere Stellung einnahm. Begründet liegt dies in der Dauer und Vehemenz dieses Konflikts, der sich auf verschiedenen Schauplätzen und mit unterschiedlichen Konjunkturen vom 15. bis ins 18. Jahrhundert hinzog. Vor allem aber steht es im Zusammenhang mit seiner Deutung als Religionskrieg, als fundamentaler Verteidigungskampf des christlichen Europas gegen einen islamischen Orient, als dessen Verkörperung das Osmanische Reich galt. In der aktuellen Forschung haben Untersuchungen zum Osmanischen Reich vor dem Hintergrund einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem Islam ebenso wie den Beitrittsperspektiven der Türkei zur Europäischen Union Konjunktur. Der Schwerpunkt des Interesses liegt dabei auf der Wahrnehmung der Türkenkriege und des Osmanischen Reichs im christlichen Europa. Zahlreiche Studien liegen mittlerweile vor zu Wahrnehmungen, Feindbildern und Alteritätsdiskursen, aber auch zum zeitgenössischen Wissen über das Osmanische Reich, zu dessen Rechtsordnung, Geschichte und Religion. Insbesondere die Frage nach der Bedeutung des Konflikts und der Darstellung des Osmanischen Reichs bei der Konstruktion nationaler und vor allem einer europäischen Identität hat große Beachtung gefunden. Demgegenüber fehlen übergreifende Untersuchungen zu den politischen Handlungsimperativen, die sich aus diesen Wahrnehmungen ergaben. Diese Frage ist insbesondere für das römische Papsttum von Interesse. Hier wird der Schutz der Christenheit gegen die Osmanen phasenweise geradezu zu einer Leitmaxime politischen Handelns erhoben. Auf die Vorreiterrolle des Papsttums beim Aufruf zu einem gemeinsamen Kampf der christlichen Mächte gegen die islamische Bedrohung wurde vielfach hingewiesen. Häufig findet dieser Aspekt jedoch lediglich als separierter und marginaler Aspekt päpstlicher Politik Beachtung. Interpretiert wurde die päpstliche Diplomatie zudem vor allem als Propaganda und als Instrumentalisierung der Türkenfurcht im Lichte ganz anderer politischer Zielsetzung, etwa dem Versuch, die päpstliche Vorrangstellung unter den christlichen Mächten zu behaupten oder die innerchristlichen Spannungen durch die Schaffung eines gemeinsamen Feindbildes zu überwinden. Die existenzielle Furcht vor dem Osmanischen Reich wird demnach vor allem als Vehikel, als Medium zur Durchsetzung genuin machtpolitischer Interessen betrachtet. Dagegen zeigt das eingangs angeführte Beispiel, dass das mit dem Türkenkrieg verknüpfte Bedrohungspotenzial eben nicht nur als Medium, sondern auch als Movens politischen Entscheidungshandelns ernst zu nehmen ist und gerade hier ein bislang wenig beachtetes Potenzial zu einem vertieften Verständnis politischer Prozesse und Entwicklungen liegt. Neuere Untersuchungen haben auf die handlungsrelevante Dimension von Emotionen im Allgemeinen und Angst im Besonderen hingewiesen und damit den kausalen Konnex von Angst und Handeln aufgezeigt. Angst kann so als Motor und Stimulus, aber auch als Legitimation rationalen politischen Handelns wirken. Dabei sind die Bewertungsmuster historisch kontingent und bedingt von sozialen und kulturellen, aber auch individuellen Faktoren. Vor diesem Hintergrund hat sich gerade die Untersuchung des Zusammenhangs von Angst und Politik als geeigneter Ansatz erwiesen, um ein vertieftes Verständnis für die mentalen Dispositionen, innerhalb derer sich Politik vollzieht bzw. gestaltet wird, zu gewinnen. Die Erkenntnisse der Emotionsforschung können im vorliegenden Fall in politikgeschichtlicher Perspektive nutzbar gemacht werden, in denen nach den Bewältigungsstrategien gefragt wird, die das Papsttum als Reaktion auf die türkische Bedrohung entwickelte. Dabei stehen die produktive und die kreative Wirkung dieses Bedrohungsgefühls im Zentrum der Betrachtung. Produktiv, insofern es handlungsgenerierende Wirkung entfaltete, also in einem basalen Sinne Handlungen initiierte. Kreativ, insofern ganz neue politische Optionsrahmen entworfen werden konnten, mit denen auch eine Transformation bestehender politischer Ordnung einhergehen konnte. Die osmanische Expansion ist nicht als externer Entwicklungsfaktor zu sehen, sondern vielmehr als Impuls, an dem sich interne Umdeutungsprozesse orientierten. die Furcht vor einer existenziellen Bedrohung, in der Quellensprache La Gran Paura, bewirkte offensichtlich als Rechtfertigungsnarrativ eine Dynamisierung des politischen Normenhorizonts. Bereits das eingangs angeführte Beispiel des päpstlichen Einsatzes für die Religionsfreiheit der ungarischen Protestanten zeigt zudem, dass der Anspruch eines Kampfes gegen das Osmanische Reich eindeutig nicht als gesonderter Bereich betrachtet werden kann, sondern dass dieser Aspekt offensichtlich die päpstliche Politik insgesamt grundsätzlich beeinflussen konnte. Neben dem erwähnten Einsatz für die Religionsfreiheit der ungarischen Protestanten unter Papst Innozenz XI. Lassen sich weitere Fallbeispiele anführen. Fallbeispiel 1. Im Jahr 1592 erging ein päpstliches Schreiben an Abbas I., den Schah von Persien, mit der Anregung eines wechselseitigen Bündnisses zwischen Rom und Isfahan. Dieses Bemühen wurde 1601 intensiviert durch eine Gesandtschaft unter Leitung von Francesco da Costa und Diego Miranda mit dem Ziel, eine heilige Liga unter Einbeziehung des persischen Schahs zu verwirklichen. Beantwortet wurde dieses Bemühen durch eine persische Gesandtschaft nach Rom im gleichen Jahr. Hier ging es dann ausdrücklich nicht um ein bilaterales Abkommen, sondern um die Einbeziehung Persiens in ein größeres Bündnis europäischer Mächte. Offensichtlich waren vor dem Hintergrund der Osmanenabwehr traditionelle europäische Bündnissysteme und Konstellationen, ja sogar deren christlicher Bezugsrahmen, keineswegs fix, sondern für neue Zuschreibungen durchaus offen. Die Tatsache, dass das Bemühen letztlich nicht von Erfolg gekrönt war und lediglich eine kurzfristige Militärkooperation und eine ebenfalls kurzfristige christliche Missionserlaubnis in Persien daraus folgte, ändert nichts daran, dass das Projekt und die entsprechenden Bemühungen Einblicke in die Flexibilität der zeitgenössischen Bündnispolitik geben. Und das in einer Zeit, man muss es betonen, in der die alte Ordnung, das Herkommen, über alle Maßen geschätzt wurde und Neuerungen generell der Ruch von Degeneration und Verschlechterung anhaftete. Fallbeispiel 2. Auf den 27. Januar 1594 datiert eine Instruktion für den päpstlichen Legaten Alexander Komolowitsch an den Hof Zar Fjodors I. Nicht allein ging es bei dieser Gesandtschaft um die Beilegung der Differenzen zwischen polnischem König, Zar und Kaiser, sondern auch um die Aufnahme des russischen Reiches in ein gemeinsames Bündnis gegen die Osmanen. Nicht nur die Einbeziehung des an der europäischen Peripherie befindlichen orthodoxen Reiches in das europäische Bündnissystem ist hier bemerkenswert. Die Instruktion stellte dem Zaren zudem explizit und gleichsam als äußerstes Verhandlungsmittel die Verleihung des Kaisertitels der lateinischen Christenheit durch den Papst in Aussicht. Wohlgemerkt zu diesem Zeitpunkt fest in der Hand der österreichischen Habsburger in ihrer Funktion als römisch-deutsche Kaiser. Dabei bezog sich die Instruktion auf die zentrale Legitimationsproblematik des Zarentitels, die sie zu beheben andeutete. In der Konsequenz stellte dies eine Missachtung der etablierten europäischen Mächtehierarchie dar, als deren Garant der Papst selbst auftrat. Einmal mehr zeigt sich, dass vermeintlich unverrückbare politische Traditionen vor dem Eindruck der Türkengefahr offensichtlich verhandelbar waren. Fallbeispiel 3. Am 2. Mai 1598 wurde der Friede von Vervins zwischen Philipp II. Von Spanien und Heinrich IV. Von Frankreich geschlossen. Maßgeblich war er durch päpstliche Vermittlung zustande gekommen. Er bedeutete dabei auch die Anerkennung König Heinrichs IV. Von Frankreich durch das katholische Europa. Als Anführer der Hugenotten war dieser aber in Rom lange Zeit als einer der Hauptfeinde der katholischen Kirche angesehen und bekämpft worden und rief auch nach seiner Konversion zum Katholizismus noch immer höchste Skepsis hervor. Hintergrund war auch hier der Versuch, durch die Versöhnung der beiden stärksten katholischen Mächte dem Kampf gegen das Osmanische Reich neuen Auftrieb zu geben. Offensichtlich nahm damit das Primat der Türkenabwehr in der päpstlichen Politik auch Einfluss auf Aspekte der europäischen Politik, die zunächst nicht unmittelbar mit diesem Konflikt verknüpft zu sein schienen. Derartige Projekte, die bislang in der Forschung wenig Aufmerksamkeit erfahren haben und die dem Selbstbild und den Interessen Roms zu widersprechen scheinen, verweisen auf den enormen politischen Druck, den die osmanische Expansion entfaltete und der die Suche nach alternativen Handlungsoptionen und die Transgression etablierter Muster initiierte. Sie passen damit schwerlich in das Bild einer konfessionell dogmatischen und unflexiblen päpstlichen Diplomatie, das in der Forschung immer wieder beschworen wird. Die genannten, recht willkürlich gewählten Beispiele weisen darauf hin, dass gerade die Osmanenabwehr als Norm und als Leitkategorie sowohl selbst einer genaueren Untersuchung bedarf, als auch einen Schlüssel zu einem umfassenderen Verständnis der päpstlichen Politik und der Entwicklung neuer Handlungs- und Denkrahmen darstellen kann. Offensichtlich kam der päpstlichen Politik in dieser Hinsicht durchaus auch ein gewisses Innovationspotenzial zu. Herauszuarbeiten ist dabei, wie das normative Leitbild der Osmanenabwehr die päpstliche Politik insgesamt beeinflusste und inwiefern es dazu beitrug, dass sich bestehende Denk- und Handlungsrahmen änderten. Aus den genannten Beispielen lässt sich als Prämisse ableiten, dass erstens die Osmanenabwehr eine wichtige handlungsleitende Funktion im Rahmen der päpstlichen Politik einnahm und dass zweitens das Primat der Osmanenabwehr in bestimmten Situationen zur Durchbrechung bzw. zur Ausweitung bestehender politischer Handlungsrahmen beitrug. Daraus leiten sich einige Grundfragen ab, die im Folgenden näher erläutert werden sollen. Welche Stellung kam der Osmanenabwehr im Rahmen eines komplexen und pluralen Normensystems päpstlicher Politik zu? Wie veränderten sich Denk- und Handlungsmuster der päpstlichen Politik und insbesondere der Außenbeziehung unter dem Primat der Osmanenabwehr? In der Forschung wird die päpstliche Osmanenpolitik häufig als gesonderter Bereich päpstlicher Politik beschrieben. Daneben wird in den einschlägigen Darstellungen nicht selten eine grundsätzliche Kategorisierung von machtpolitischen und ideologischen Zielen entworfen. Will man aber die Osmanenabwehr als normative Größe im Kontext der Entwicklung und der Dynamik der päpstlichen Politik generell untersuchen, erscheint es notwendig, eine spezifische Kontextualisierung vorzunehmen. Päpstlicher Politik lag ein System bzw. ein Geflecht unterschiedlicher Leitfaktoren und normativer Bezugssysteme zugrunde, die Normen gleichen Begründungs- oder Geltungskontext bündelten. Was muss man sich darunter vorstellen? Hierzu einige Beispiele. Zum Ersten der Bereich der Familien- und Klientelförderung. Bestimmte Auswüchse der päpstlichen Familienförderung waren zwar schon zeitgenössisch Gegenstand der Papstkritik. Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hier nicht primär um persönliche Vorteilsnahme, sondern durchaus um einen normativen Anspruch handelte, dem sich bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kein Papst entziehen konnte. Verbunden wurde dieser Anspruch mit dem Begriff der Pietas und war verknüpft mit der Struktur der geistlichen Karrieren. Die Nepoten- und Klientelförderung war Ausdruck der Verpflichtung gegenüber der eigenen Familie und den sozialen Netzwerken, denen der eigene Aufstieg verdankt wurde. Selbst ein heftiger Kritiker wie Fabio Chigi konnte als Papst Alexander VII. Diesem Anspruch nicht entziehen, wollte er nicht als impius, als tugend und ehrlos gelten. Zweitens, der Bereich des Patrimonium Petri, des Kirchenstaats. Der Papst vertrat nicht allein den Anspruch, geistiges Oberhaupt der Christianitas zu sein. Er war auch Territorialherr und übte in dieser Hinsicht eine Doppelfunktion aus. Mit der Gewalt über das Patrimonium Petri verbunden, war der Anspruch des Schutzes und der Förderung der weltlichen Herrschaft, des Erhalts und des Ausbaus des Territoriums, aber auch die Sorge um das Wohlergehen der Untertanen. Drittens, die Sorge um die katholische Kirche, mit der der normative Anspruch verbunden war, sich für die Prosperität der katholischen Konfession als der vera religio einzusetzen. Dies konnte etwa im Kampf gegen Häresien und in der Zurückdrängung protestantischen Einflusses, aber auch in der inneren Reform der katholischen Kirche seinen Ausdruck finden. Viertens war eben auch die Türkenpolitik eine mit diesen genannten Leitfaktoren vergleichbare normative Größe in der päpstlichen Politik, die sich freilich erst im 15. Jahrhundert etablierte und schließlich im 16. Jahrhundert fester Bestandteil der Repräsentation des Papsttums wurde. Die einzelnen Normsysteme unterschieden sich dabei grundlegend voneinander, was Weltbezug und politischen Denkrahmen betraf. Ihnen lagen unterschiedliche Geltungsnarrative zugrunde und sie wiesen unterschiedliche sprachliche Codes auf, etwa den Begriff der Pietas, in denen sich ihr normativer Anspruch verdichtete. Im Einzelnen war unter diesen Normsystemen eine sehr unterschiedliche Gewichtung möglich, allesamt sind sie aber als normative Bezugsgrößen zu werten, die handlungsleitend waren. Sie mochten durchaus widersprüchlich sein, sich möglicherweise im Einzelfall sogar gegenseitig ausschließen, immer aber standen sie in einem relationalen Verhältnis zueinander. Verschoben sich die Prioritäten im Hinblick auf eine Leitkategorie, hatte dies auch Auswirkungen auf andere Leitkategorien. Die in der Literatur gerne implizit oder explizit vorgenommene Unterscheidung in ideologische und machtpolitische Faktoren verdeckt, dass allen Leitfaktoren eine grundsätzliche normative Potenz zukam und sie alle gleichermaßen bestimmte Handlungen evozieren bzw. legitimieren konnten. Das eingangs genannte Beispiel zeigt etwa, dass in Sopron zugunsten der Osmanenabwehr fundamentale Interessen im Hinblick auf die Förderung der katholischen Kirche übergangen wurden. Kontextualisierung bezieht sich also in diesem Fall auf die Frage, inwiefern die Leitkategorie der Osmanenabwehr Auswirkungen auf andere Leitkategorien der päpstlichen Politik hatte. Damit ist die Frage berührt, welche Einflüsse der Primat der Osmanenabwehr auf das System päpstlicher Außenbeziehungen hatte, inwiefern er dazu beitrug, dass sich grundsätzliche normative Strukturen im Einzelnen veränderten und wie im Falle von Normkonflikten eine Hierarchisierung prinzipiell universaler Normen legitimiert wurde. Welche Stellung kam der Angst als Begründungsnarrativ gegenüber anderen Rechtfertigungskonzepten zu, wie etwa der Tradition oder biblischen Narrativen? Ziel bei dieser Annäherung an das Thema ist es, das Beziehungsgeflecht zwischen verschiedenen normativen Bezugssystemen sowie die Dynamisierung und Transformation von Normsystemen zu beleuchten. Neben diesem Blick auf die Binnenstruktur päpstlicher Politik ist das Thema aber auch in Bezug zu setzen zu deren äußeren Handlungsräumen. Die Rolle des Papsttums in Europa in der frühen Neuzeit wird konfessionell dogmatisch, konservativ beharrend gedeutet. Die gezeigten Beispiele weisen aber darauf hin, dass ein konfessionell dogmatisches und konservatives Selbstverständnis, das die Kurie weitgehend prägte, Innovationspotenzial nicht ausschloss. Offensichtlich entstand durch die osmanische Bedrohung ein hoher Handlungsdruck, der dazu beitrug, neue Wege zu beschreiten, um bestehende normative Ordnungen sowie Denk- und Handlungsmuster zu modifizieren und zu erweitern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, liebe Kerstin, für diesen spannenden Vortrag über 400 Jahre päpstliche Politik. Wenn ich eine der Thesen wiedergeben darf, habe ich dich richtig verstanden, dass das gefühlte osmanische Bedrohungspotenzial keineswegs ausschließlich oder keineswegs nur instrumentalisiert wurde, um alte Strukturen weiter durchzusetzen und zu verfestigen, sondern tatsächlich gestützt auf die Emotionsforschung handlungsgenerierende Wirkung auch hatte, produktiv und kreativer Natur. Und ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion, würde aber jetzt direkt in den nächsten Vortrag überleiten, womit wir in die jüngste Vergangenheit kommen. Der Vortrag von Frau Dr. Lisa Herzog, die einen Vortrag zum Thema halten wird, persönliches Vertrauen, Rechtsvertrauen und Systemvertrauen zur Natur von Krediten und den Ursachen der Finanzkrise. Aber auch hier einige einleitende Worte zu ihrem Lebenslauf. Lisa Herzog ist seit dem Jahre 2011 Postdoc am Institut für Sozialforschung und im Cluster im Forschungsfeld 1, wo sie sich mit dem Projekt Normative Akteure am Finanzmarkt beschäftigt. Das scheint zu stimmen. Sie hat aufzählen, Philosophie, Volkswirtschaftslehre, Politologie und neuere Geschichte in München und Oxford studiert und forschte darüber hinaus in St. Gallen und Löwen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und wurde im Jahre 2011 mit einer wirtschaftsphilosophischen Arbeit in Oxford promoviert und ich freue mich nun auf einen spannenden Vortrag.
Ja, herzlichen Dank, Milan. Herzlichen Dank, Heike. Herzlichen Dank, dass ich hier einige Aspekte meiner Forschung vorstellen darf. Wenn ich so mein ganz generelles Forschungsthema im Rahmen des Clusters beschreiben sollte, könnte man vielleicht sagen, dass es um den Markt als normative Ordnung geht, mit der These, dass der Markt normative Strukturen hat, die über das hinausgehen, was Ökonomen in der Regel erforschen, wenn sie sich auf Effizienzbetrachtungen konzentrieren. Und ein normatives Konzept, das ich heute diskutieren möchte, ist das des Vertrauens. Im Rahmen? No?
Wir vertrauen auf die Technik und hoffen, dass das gleich losgeht. Ich habe gestern F5 gelernt. Gibt es im Raum jemanden, der sich mit Technik auskennt? Der Beamer ist...
Okay, ich rede jetzt einfach weiter und dann kommen irgendwann noch die Folien dazu oder auch nicht. Im Rahmen der Finanzkrise war viel von Vertrauen die Rede und der generelle Tenor war, dass Vertrauen enttäuscht wurde, dass die Märkte nicht mehr vertrauen und dass es irgendein Problem darin gäbe, dass mehr Vertrauen wiederhergestellt werden müsse. Meine These hier ist, dass es nicht unbedingt zu wenig Vertrauen war, das diese Krise ausgelöst hat, sondern vielleicht eher zu viel, aber von einer bestimmten Art von Vertrauen, der normative Strukturen, die wir erwarten würden, wenn wir den Begriff Vertrauen verwenden, gerade fehlen. Im Kern geht es hierbei um die Frage, wie Gesellschaften mit einer unsicheren Zukunft umgehen und wer die Risiken trägt, wenn man eben nicht vollständig antizipieren kann, wie sich Systeme in der Zukunft entwickeln werden. Und dahinter stehen Fragen nach den Machtverhältnissen, die innerhalb von Märkten dazu führen, dass manche Akteure diese Risiken tragen müssen und andere nicht unbedingt. Und um mich diesem Thema anzunähern, werde ich eben einige Arten und Formen von Vertrauen unterscheiden und zu analysieren versuchen, was hier jeweils normativ mitschwingt und was dann eben auch verloren geht, wenn bestimmte Formen von Vertrauen durch andere ersetzt werden. Ich möchte beginnen mit persönlichem Vertrauen, ganz in dem Sinne, wie man das in der Alltagssprache verwendet, das Vertrauen zwischen Personen, die sich kennen, die sich in der Regel länger kennen und die gegenüber eben ein Vertrauensverhältnis haben, das gewisse normative Strukturen hat. Martin Hartmann hat Vertrauen sehr ausführlich analysiert und einer der wichtigen Punkte bei ihm ist, dass Vertrauen zwar einerseits auf Gründen beruht, also es ist keine arationale Praxis, aber andererseits nie eine abschließbare, sozusagen hundertprozentige Reihe von Gründen bedingt, sondern es immer eine gewisse Unabschließbarkeit gibt. Und gerade diese Unabschließbarkeit, diese Lücke, die da entsteht, wird geschlossen, genau, super, dankeschön, durch Vertrauen. Dieses Vertrauen findet innerhalb geteilter Praktiken statt, die uns überhaupt erst ermöglichen, diese Gründe zu verstehen. Und man kann sich das jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn man zwei Freunde hat, eine Person hat vielleicht etwas Geld auf der hohen Kante liegen, hat das geerbt, die andere Person hat eine sinnvolle Verwendung dafür, sei es ein Haus zu kaufen, sei es ein Geschäft zu eröffnen. Und diese beiden Personen vertrauen sich. Dann ermöglicht ihnen dieses Vertrauen, dass sie einander einen Kredit geben, also die eine der anderen Person, in dem Vertrauen darauf, dass das auch zurückgezahlt wird. Das könnte im Prinzip, wenn das Vertrauen sehr hoch ist, vollkommen ohne rechtliche Absicherung passieren. Und dieser Kredit erweitert dann Handlungsspielräume, dadurch, dass Budgetgrenzen in der Zeit verschoben werden. Also jemand könnte sich etwas noch nicht leisten, wenn nicht die Möglichkeit eines Kredits bestünde, um Dinge vorzuziehen, die sich dann im Laufe der Zeit auszahlen. Und das heißt, in dem Sinne ist Kredit erstmal etwas, was sehr sinnvoll und vernünftig klingt. Die ganzen negativen Konnotationen, die Kredite und Schulden im Laufe der Finanzkrise bekamen, haben, denke ich, sehr viel damit zu tun, dass eben auch in anderen Formen von Vertrauensverhältnissen gewisse Pervertierungen möglich sind. Wenn wir ein derartiges Vertrauensverhältnis vorliegen haben, bedeutet das, dass beide Seiten gegenseitig eine gewisse Verletzbarkeit akzeptieren müssen. Erstmal natürlich die Person, die das Geld verleiht. Sie akzeptiert, dass es theoretisch sein könnte, dass die andere Person nicht zurückzahlen wird. Und die andere Person verspricht das vielleicht oder verpflichtet sich anderweitig, aber es gibt, weil die Zukunft eben unsicher ist, keine hundertprozentige Garantie, dass das auch passieren wird. Und in diesem Vertrauensverhältnis findet eine gewisse gegenseitige Anerkennung statt. Man ist jemand, dem man vertraut, von dem man Vertrauen auch entgegennimmt. Und damit entsteht eine normative Beziehung zwischen diesen beiden Akteuren. Man hat gewisse Erwartungen. Man hat unter anderem auch die Erwartung, dass man offen und ehrlich miteinander umgeht und sich zum Beispiel gegenseitig informiert, wenn Umstände vorliegen, die dazu führen, dass dieser Kredit vielleicht nicht so zurückgezahlt werden kann, wie das vorgesehen war. Also Krankheit, Scheidung, was auch immer ins Spiel kommen könnte. Man würde davon ausgehen, dass in so einem Verhältnis beide Seiten sich das offen mitteilen würden, vielleicht schon vorher ankündigen würden, wenn sowas kommen könnte, um dann zu sehen, wie man eine Lösung finden kann, die für beide Seiten gut tragbar ist. Insofern herrscht eine gewisse epistemische Offenheit. Wenn man jetzt von dieser Form des Vertrauens weitergeht zu verrechtlichtem Vertrauen, stellt man fest, gut, diese Form von Vertrauen kann stattfinden in sehr kleinen Kreisen, wo man sich kennt, wo man vielleicht einen Ruf zu verlieren hat, wo man vielleicht gemeinsame Freunde hat, aber das ist nicht die Art von Vertrauen, auf der das Kreditwesen, das wir heute kennen, in größerem Stil beruht. Und man kann sich ja sehr leicht vorstellen, dass man von so einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu einem verrechtlichten Verhältnis kommt. Dazu bedarf es zweier Schritte. Einerseits muss formalisiert werden, was genau der Vertragsinhalt ist. Das ist bei einem Kreditvertrag recht einfach, weil es um Geldströme geht. Die kann man fixiert festlegen. Anders als zum Beispiel bei Arbeitsverträgen, wo das oft viel schwieriger zu fassen ist, was die Pflichten sind. Und man braucht ein Rechtssystem, in dem diese Ansprüche gegenseitig durchsetzbar sind. Und wenn ich das verrechtlicht habe, dann muss ich im Prinzip nicht mehr unbedingt der anderen Person vertrauen, sondern ich muss darauf vertrauen, dass das Rechtssystem meine Ansprüche durchsetzen kann. Ich kann der Person natürlich weiterhin vertrauen. Es kann auch sein, dass eine gewisse Verdrängung dann stattfindet. Aber ich vertraue erstmal auf das System des Rechtsstaats, nicht auf einzelne Personen, Richter oder Anwälte, sondern auf das Funktionieren des Systems als Ganzen, dass das funktionieren wird. Jetzt ist es natürlich so, dass man trotzdem noch eine gewisse Unsicherheit hat, zum Beispiel dadurch, dass einzelne Akteure bankrott gehen können, in Insolvenz gehen können und auch innerhalb des Rechtssystems noch gewisse Unsicherheiten herrschen. Und bei Krediten wird dieses Problem in der Regel dadurch gelöst, dass man Sicherheiten verlangt als Kreditgeber. Das heißt, es gibt eine Immobilie oder irgendwelche anderen Wertgegenstände, die als Sicherheit für den Kredit dienen. Und der Vorteil derartiger Kreditverhältnisse ist, dass das sich dann öffnen lässt auf Kreise von Leuten, zwischen denen kein persönliches Vertrauen mehr herrschen muss. Das heißt auch, dass Personengruppen Zugang zu Kredit bekommen können, die das nie täten, wenn das nur eine Angelegenheit von Face-to-Face-Communities und privaten Kontakten wäre. Das Problem ist allerdings, oder was sich hier verändert ist, dass man auch nicht mehr diese normative Haltung der Akteure untereinander braucht, sondern man kann jetzt eine strategische Haltung haben und es muss nicht mehr unbedingt so sein, dass man wirklich daran interessiert ist, was die Person mit dem Kredit eigentlich machen will. Es reicht, dass man weiß, es ist rechtlich abgesichert, es gibt vielleicht noch die Sicherheit, die man sich notfalls holen kann, wenn der Kreditnehmer versagt sozusagen, und das Rechtssystem wird das durchsetzen. Und es besteht auf beiden Seiten keine normative Erwartung mehr, dass man sich gegenseitig informieren würde, wenn irgendetwas schief geht. Das kann vielleicht sein, wenn das trotzdem noch ein Vertrauensverhältnis ist, aber das ist sozusagen nicht eingebaut in diese Struktur. Und damit besteht eine gewisse Gefahr einer Zweck-Mittel-Verkehrung. Und zwar in dem Sinne, dass dann Kredite vergeben werden können, ohne dass sich der Kreditgeber in irgendeiner Weise damit befassen muss, wozu diese Kredite dienen, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob die Person sich das überhaupt leisten kann und ob hier überhaupt die ursprüngliche Funktion von Kredit, nämlich dass Handlungsspielräume eröffnet werden durch die Verschiebung von Budgetgrenzen, vorliegt oder ob das möglicherweise gar nicht sinnvoll ist an der Stelle, Aber man weiß, man kann das rechtlich einklagen und man hat die Sicherheit, man muss sich eben nicht mehr damit beschäftigen, was mit diesem Kredit eigentlich passieren soll. In gewisser Weise ist das, was passiert ist in der amerikanischen Subprime-Krise. Da wurden Kredite vergeben, bei denen es in keinster Weise darum ging, dass irgendein Vertrauensverhältnis den Kreditnehmern gegenüber vorlag. Man wusste, man kann das rechtlich einklagen und man ging davon aus, dass man eine Sicherheit in Form der Immobilie hatte. Es lagen hier allerdings noch weitere Formen von Vertrauen vor. Ich habe das hier übergreifend Systemvertrauen genannt und möchte es ein bisschen analysieren, was da eigentlich für Vertrauensformen dahinter stecken. Eine kurze Vorbemerkung. Es gibt in der Ökonomie seit 1921 die Unterscheidung von Risiko und Unsicherheit. Risiko ist, was sich quantifizieren lässt. Und was sich quantifizieren lässt nach Knight, lässt sich auch berechnen, lässt sich versichern, lässt sich bündeln. Da kann man alles Mögliche damit machen und clevere Mathematiker darauf ansetzen sozusagen. Unsicherheit sind die nicht quantifizierbaren Faktoren. Und eine Form von Vertrauen, die vor der Finanzkrise vorlag, war, dass man es mit Risiko und nicht Unsicherheit zu tun hatte. Denn sonst hätte diese ganze Bündelung, Versicherung, all dieses strategische Umgehen mit diesen Krediten, das wäre nicht in dem Maße sinnvoll, wenn man davon ausgeht, es herrscht genuine Unsicherheit vor. Sondern der Gedanke war, man kann das quantifizieren, man hat eine genügend große Zahl, dass man hier sozusagen auch strategisch ausnutzen kann, dass Risikostreuung vorliegt und dass man das sozusagen in den Griff kriegen kann, wenn man nur die entsprechenden mathematischen Modelle hat. Zusätzlich lag das vor, was ich hier Marktvertrauen nenne, und zwar das Vertrauen, dass der Markt bei der Bewertung von Assets richtig liegt. Also dass der Markt sämtliche verfügbaren Informationen verarbeitet und ich mich deswegen darauf verlassen kann, dass das, was der Markt als Wert, als Kurswert eines zu handelnden Gutes angibt, auch dem realen Wert entspricht. Das war auch diese Efficient Market Hypothesis, für die es den Nobelpreis gab. Also der Gedanke, dass der einzelne Investor nie den Markt überlisten kann, indem er oder sie mehr Informationen hat, weil der Markt immer alles schon einpreist. In dem Zusammenhang hat aber Loreen Lomansky auf ein sehr interessantes Paradox hingewiesen. Und zwar, dass sich diese Annahme, dass Märkte Informationen effizient bereitstellen, im Grunde selber zerstört. Und wenn man sich vorstellt, man hat eine Gruppe von Marktakteuren und jeder verlässt sich darauf, dass der Markt die Informationen richtig bewertet, dann führt das dazu, dass man ein Free-Rider-Problem bekommt. Jeder einzelne Akteur verlässt sich darauf, dass alle anderen die Informationen schon sammeln und in den Markt einspeisen werden. Und für den Einzelnen ist es nicht rational, Zeit und Energie darauf zu verwenden, sich wirklich die Fundamentaldaten anzuschauen. Wenn das einer macht, ist es vielleicht noch nicht so schlimm. Aber wenn dann die ganze Gruppe von Akteuren sich darauf verlässt, dass die anderen das schon machen werden, dann schaut niemand mehr wirklich auf die Fundamentaldaten, also jetzt hochstilisiert gesprochen, aber im Prinzip hat man dann ein um sich selbst kreisendes System, in dem jeder sich darauf verlässt, dass die anderen diese Verankerung an den Fundamentaldaten schon vornehmen werden. Und damit wirkt diese Hypothese von Märkten als effizienter Informationsverarbeitung selbstzerstörend. Das waren zwei Elemente dieses Systemvertrauens. Dazu kommt Rechtsvertrauen, wie ich das vorhin schon geschildert habe, wo hier aber auch ein Paradox lauert. Und das hat Katharina Pistor in der Legal Theory of Finance untersucht. Und zwar beschreibt Pistor, dass die Eigentumsrechte in Finanzmärkten im Grunde immer legale Konstrukte sind. Und sie untersucht dann sehr genau, wie das in verschiedenen Ländern jeweils von den Law Companies ausgehandelt wird, damit das auch in den jeweiligen Ländern rechtlich durchsetzbar ist. Also es geht um Bündelungen von Ansprüchen, die man irgendwann mal rechtlich durchsetzen möchte. Allerdings ist die Zukunft unsicher und im Finanzsystem können Liquiditätsengpässe auftreten. Und dann ist die Frage, lassen sich all die Verträge noch einhalten, die ursprünglich eingegangen wurden, oder herrschen an irgendwelchen Stellen solche Engpässe, dass eben bestimmte Geldströme nicht fließen können. Und dann ist die Frage, wie wird damit umgegangen? Wird sozusagen das ganze System implodieren oder, was dann meistens passiert, kommt es dann dazu, dass bestimmte rechtliche Konstrukte oder bestimmte Verträge nicht mehr so streng angewandt werden, wie das ursprünglich vorgesehen war, und man sozusagen entweder Zeitpuffer gewährt oder zusätzliche Geldströme gewährt und da nicht auf den Buchstaben des Gesetzes beharrt, um eben nicht das ganze System implodieren zu lassen. Das ist ja auch passiert in der Krise von 2008. Allerdings, und das ist jetzt sozialphilosophisch interessant, ist das sozusagen nicht symmetrisch überall im System passiert, sondern das Finanzsystem ist sehr stark hierarchisch aufgebaut. Das heißt, es gibt Akteure im Kern des Systems, die wichtiger für das System sind als andere, und deren rechtliche Verträge wurden im Zweifelsfall großzügiger behandelt als die der anderen. Also das ist das, was im Deutschen dann die Systemrelevanz bestimmter Akteure heißt. Too big to fail ist natürlich das Stichwort. Die Akteure, die so wichtig für das System sind, dass deren Pleite katastrophale Auswirkungen hätte, da wird im Zweifelsfall Zentralbankgeld reingeschossen oder es kommt eine staatliche Rettungsaktion. Man wird irgendetwas tun, damit nicht das ganze System insgesamt Probleme bekommt. Aber diejenigen, die am Rand des Systems stehen, also die kleinen Institute, die kleinen Kreditnehmer, die müssen ihre Verträge im Zweifelsfall ganz strikt einhalten. Das heißt, die müssen zurückzahlen, während im Zentrum des Systems eine gewisse Großzügigkeit herrscht. Das heißt, diese legale Konstruktion der ganzen Eigentumsrechte und Verträge im Finanzsystem wird dann sehr unterschiedlich angewandt, je nachdem, wo Akteure stehen. Und für die Akteure im Kern des Systems heißt das letztlich, dass es nicht nur um Rechtsvertrauen ging im Sinne von, man weiß, dass man das rechtlich wird durchsetzen können, sondern dahinter stand im Grunde das Vertrauen darauf, dass das System als Ganzes eben nicht implodieren würde, sondern dass irgendwelche Formen von Rettungsmaßnahmen ergriffen werden würden und damit letztlich eine Form von Staatsvertrauen oder Vertrauen in staatliche Akteure und Zentralbanken, dass man doch irgendetwas tun würde und nicht das ganze System implodieren lassen würde. Was bedeutet das jetzt aus sozialphilosophischer Sicht? Die Fragen, die sich hier stellen, sind mindestens zwei. Das eine ist, wer trägt eigentlich welche Formen von Unsicherheit, wenn man davon ausgeht, dass zum einen die Zukunft generell unsicher ist, aber diese Unsicherheiten im System auch sehr unterschiedlich verteilt werden können. Und Pistor unterscheidet eben zwischen Kern und Peripherie und betont sehr, dass eben im Kern, bei den sehr großen, wichtigen Akteuren, die Unsicherheit dann doch nicht so groß war, in dem Sinne, dass man im Zweifelsfall mit Rettungsschirmen versorgt wurde, was nicht galt für die Akteure am Rand des Systems. Und das sieht natürlich sehr danach aus, dass man eben die Kleinen hängt und die Großen laufen lässt, was so ziemlich das Gegenteil dessen ist, was man normalerweise unter Gerechtigkeit, vielleicht auch sozialer Gerechtigkeit versteht. Und damit stellt sich die Frage, ist das normativ gerechtfertigt, dass man so mit dieser Krise umging? Und wie gestalten wir das Finanzsystem in der Zukunft? Wollen wir weiterhin ein Finanzsystem haben, das uns mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in solche Situationen bringen wird? Jetzt ist die Frage, kann man die normativen Konnotationen, die bei Vertrauen im ursprünglichen Sinne mitschwingen, also bei persönlichem Vertrauen, lassen die sich irgendwie ins Finanzwesen zurückübersetzen? Niemand würde sagen, dass man ein Finanzsystem bräuchte oder zurückgehen sollte zu einem Finanzsystem, in dem nur Face-to-Face-Kontakte und persönliches Vertrauen die größte Rolle spielen. Die Frage ist aber, ob man manche Züge von persönlichem Vertrauen in den Formen von Vertrauen, die man im Finanzsystem hat, sozusagen imitieren könnte. Und ein wichtiger Faktor scheint mir hierbei, dass man die epistemische Offenheit und so dieses Frühwarnsystem, das bei persönlichem Vertrauen eingebaut ist, möglicherweise auch im Finanzmarkt viel stärker bräuchte. Dass also von den Beteiligten erwartet wird und das möglicherweise dann auch rechtlich verankert werden müsste, dass sie sich verpflichten, bei anstehenden Problemen oder der Möglichkeit von Problemen entsprechendes Whistleblowing oder was auch immer das dann wäre, zu betreiben und zu informieren, dass Probleme anstehen. Denn eines der oder ein schockierender Aspekt an der Finanzkrise war ja, dass im Grunde sehr viele Beteiligte innerhalb des Systems zu wissen schienen, was, dass da irgendetwas nicht stimmt, wenn auch nicht vielleicht genau was, aber kaum jemand an die Öffentlichkeit gegangen ist, um da darauf hinzuweisen, dass hier Probleme anstehen, die möglicherweise sehr weitreichende Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft haben könnten. Also die Verpflichtung der Akteure, eine gewisse, also das, was im persönlichen Vertrauen diese epistemische Offenheit ist, auch im Finanzsystem zu gewährleisten. Möglicherweise noch weitergehend sogar die normative Struktur, dass die Person, der man vertraut, anerkannt wird als ein Gegenüber, dessen Wohlergehen einem nicht vollkommen gleichgültig sein kann. Also die Frage, wer welche Risiken trägt und wie zum Beispiel damit umzugehen ist, wenn ein Kreditnehmer seinen Job verliert und dann den Kredit nicht mehr zurückzahlen kann, ob das allein der Kreditnehmer zu tragen hat oder ob das möglicherweise auch der Kreditgeber mitzutragen hätte. Da stellen sich Fragen, wie man das genau ausgestaltet, und vielleicht eine Beobachtung aus dem empirischen Teil meiner Arbeit. Ich schaue mir da eine Bank an, die in Lateinamerika und Osteuropa Kredite vergibt. Und eine der ganz auffälligen Eigenschaften, die mir da geschildert wurde, ist, dass diese Bank weiß, sie können ihre Kredite nicht rechtlich durchsetzen, einfach weil die Rechtssysteme in diesen Ländern unglaublich ineffizient sind, weil es PR-Schäden gäbe und weil es einfach nichts ist, worauf man sich verlassen kann. Und trotzdem sind die erfolgreich als Bank dadurch, dass sie sich sehr, sehr genau anschauen, wer ihre Kreditnehmer sind und ganz genau prüfen, ob das tragfähige Geschäftsmodelle sind, und ein Vertrauensverhältnis mit denen aufbauen. Das ist natürlich jetzt ein spezieller Markt mit sehr speziellen Eigenschaften. Aber ich finde es schon interessant, dass es offenbar möglich ist, Kreditvergabe zu haben, die eben nicht auf Rechtsvertrauen beruht, sondern sehr viel stärker auf diese persönlichen Elemente setzt. Und kurz zum Abschluss, diese Überlegungen, die ich hier vorgetragen habe, sind natürlich jetzt nur ein normativer Aspekt von Märkten. Aber ich denke, es zeigt ganz schön, dass Märkte nicht nur so eine Blackbox sind, die man in eine Gesellschaftstheorie als Ganze irgendwie einbaut und sich dann am Ende anschaut, was die Gesamtverteilung ist, sondern dass es in Märkten interne Gerechtigkeitsfragen gibt, die man nur sieht, wenn man diese Blackbox sozusagen aufmacht und sich die Strukturen innerhalb von Märkten anschaut. Denn wenn man die Finanzkrise aus der Sicht betrachtet, dass man nur sagt, wir schauen uns die Gesamtverteilung, die am Ende rausgekommen ist, an, dann könnte man möglicherweise sagen, naja, die Rettung dieser zentralen Akteure war gerechtfertigt, um Schaden zu minimieren, vielleicht sogar in dem Rawlschen Maximin-Prinzip, um die schlechtest gestellte Gruppe nicht noch schlechter zu stellen. Also man sieht sozusagen nicht, was innerhalb der Märkte genau vorgeht. Und deswegen scheint es mir, dass es sehr wichtig ist, diese Blackbox aufzumachen und sich wirklich intern anzuschauen, wie werden Märkte normativ gestaltet und wie können sie dann nach Krisen möglicherweise auch anders gestaltet werden? Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Lisa. Wenn ich einige Punkte ganz kurz zusammenfassen darf, also was ich mir notiert habe, die Finanzkrise beruhte auf einem zu viel Anvertrauen und nicht etwa auf einem zu wenig. Und dann hast du sehr schön, finde ich, das Rechtsvertrauen, wenn man es denn mal so nennen möchte, beschrieben als als Zweckmittelumkehrung, dass es nicht mehr darum geht, dem Kreditnehmer Handlungsmöglichkeiten zu gewähren, sondern man verlässt sich auf die Pfandrechte, auf die Hypotheken, auf die Grundschulden, und die werden dann letztlich auch das, was bei einer Kreditvergabe überprüft wird, mit den Konsequenzen, wie wir sie bei der Finanzkrise gesehen haben. Und dann natürlich die Frage nach Gerechtigkeitstheorien, wie sie aufzuwerfen ist, wenn man sieht, wie ungleich die Rettung erfolgte nach der Finanzkrise, in der Finanzkrise, dass die systemrelevanten Institute vor allem geschützt und gerettet wurden. Und da habe ich mir einen Punkt notiert, den ich sehr spannend finde, diesen Wiederaufbau von persönlichem Vertrauen, also die Rückumkehrung, dieser Zweckmittelumkehrung als eine Möglichkeit. Ich freue mich sehr auf die Diskussion nachher und gehe jetzt direkt zum nächsten Vortrag über, der von Herrn Dr. Matthias Kettemann gehalten wird und der sich mit dem Thema befassen wird, die normative Ordnung des Internets, Probleme, Potenzial und Perspektiven der Internet-Governance. Auch hier einige Bemerkungen zur Person des Referenten. Matthias Kettemann hat Rechtswissenschaften in Graz, Genf und an der Harvard Law School studiert. Im Jahre 2012 wurde er in Graz mit einer Arbeit zur Zukunft des Individuums im Völkerrecht promoviert und ist seit kurzem wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Cluster im Forschungsfeld 3. Und damit übergebe ich das Wort an dich, lieber Matthias.
Vielen Dank, Milan. Ich war heute in der Früh beim Arzt und der hat gemeint, 20 Minuten gehen sich genau aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ich hier quasi meinen Eröffnungsvortrag halten kann hier am Cluster und damit gleichzeitig auch die Konferenz beschließen kann. Ich möchte heute zu Ihnen sprechen über die normative Ordnung des Internets, über die Probleme, das Potenzial und die Perspektiven der Internet Governance. Der Harvard-Jurist Lawrence Lessig hat im Jahr 2000 geschrieben, was das Internet betrifft, Code is Law. Also der Code ist das Gesetz. Wenn man das wörtlich nimmt, sollte man meinen, dass Juristen keine Rolle im Netz haben, sondern dass die Informatiker die Zukunft des Internets gestalten und nur die Informatiker. Natürlich hat Lawrence Lessig das selbst damals nicht so gemeint. Er hat darauf hingewiesen, dass man West Coast Code und East Coast Code vereinbaren muss. West Coast Code ist jener programmierte Code aus dem Silicon Valley. East Coast Code sind die Gesetze, die aus Washington kommen, also Code und Code. In der Tat hat er vier verschiedene Regulationsmechanismen dessen identifiziert, was ich als die normative Ordnung des Internets bezeichne: Recht, technische Normen, Marktmacht und Architekturprinzipien. Wäre es nur Code, der das Internet reguliert, dann könnte man einfach Open-Source-Ansätze zur Machtbeschränkung ansetzen. Es ist aber alles ein bisschen komplizierter und das ist das heutige Thema. Wie schaut die normative Ordnung des Internets aus? Wie wird die normative Ordnung legitimiert? Welche Probleme stellen sich der normativen Ordnung und in welche Richtung geht es in der Zukunft? Was ist überhaupt die Internet Governance? Die Internet Governance ist, wie die Arbeitsgruppe zur Internet Governance definiert hat, die Entwicklung und Anwendung durch verschiedene Stakeholdergruppen, nämlich durch Staaten, den Privatsektor und die Zivilgesellschaft, von gemeinsamen Prinzipien, gemeinsamen Normen, gemeinsamen Regeln, die sich auf die Weiterentwicklung des Internets beziehen. Internet Governance kann man verstehen als Prozess der Entwicklung jener Normen, die dann in ihrer Gesamtheit die normative Ordnung des Internets ausmachen. Worauf zielt die Internet Governance ab? Was ist also der Endzweck der normativen Ordnung des Internets? Auch dazu gibt es eine Verpflichtung der Staaten der Welt. Diese haben sich 2005 in Tunis dazu bekannt, dass die normative Ordnung des Internets, dass also das Internet dienen soll, einer menschenzentrierten, einschließenden, entwicklungsorientierten Informationsgesellschaft, die auf den Grundprinzipien der UN-Charta beruht und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte einhält. Wir sehen hier also schon in der Frühphase der Entwicklung einer normativen Ordnung des Internets ein klares Bekenntnis zu einer verrechtlichten Basis. Die normative Ordnung des Internets, so wie ich sie verstehe und erforscht habe in den letzten 5 Jahren, ist die erste dezentralisierte und systematische Ordnung einer globalen, systemrelevanten Technologie. Wenn wir zurückblicken, es ist nichts Neues, dass Technologien durch internationale Organisationen reguliert werden. Wir denken nur an die Internationale Telekommunikationsunion, die ursprünglich als Telegrafenvereinigung im 19. Jahrhundert schon ins Leben gerufen wurde. Aber das sind alles zentralisierte Versuche. Das Internet und die normative Ordnung des Internets beruht auf dezentralisierten und dennoch wahnsinnig effektiven Versuchen der Normierung. Warum brauchen wir überhaupt Normen, die eine normative Ordnung des Internets stabilisieren? Wir brauchen sie deswegen, weil wir hier ein Regelungsobjekt haben, das im globalen öffentlichen Interesse steht. Die Stabilität, Integrität und Funktionalität des Internets steht im globalen öffentlichen Interesse, genauso wie etwa saubere Umwelt, genauso wie der Kampf gegen Klimawandel, genauso wie der Schutz der Menschenrechte. Damit haben wir ein Einfallstor für das Völkerrecht. Das Völkerrecht ist jenes Rechtssystem, das Lösungen finden muss für Themen, die im globalen öffentlichen Interesse stehen. Das Völkerrecht verstärkt die Normativität der normativen Ordnung des Internets und gleichzeitig finden wir durch das Völkerrecht Mittel, wie die normative Ordnung des Internets legitimiert wird und wie mit einer Verbeugung nach Heidelberg, wie die Ausübung international öffentlich-rechtlicher Gewalt gestaltet werden kann. Es ist keine neue Erkenntnis, dass Völkerrecht im Internet gilt. Insbesondere, wir haben ja schon gesehen, die UNO-Charta, der Schutz aller Grundrechte und Grundfreiheiten, etwa auch das Verbot der negativen Auswirkungen nationaler Internetpolitik und auch die Kooperationspflicht. Aber es wäre zu wenig zu sagen, dass wir uns nur geltendes Völkerrecht anschauen müssen, wenn es um die Gestaltung der normativen Ordnung des Internets geht. Ein sehr großer Teil ist auch ist der Soft Law. Das Soft Law und die technischen Normen, die sich auf die Entwicklung des Internets beziehen. Die sind in traditionellen völkerrechtlichen Termini nicht so leicht fassbar. Etwa der Multi-Stakeholder-Ansatz. Der Multi-Stakeholder-Ansatz, wir haben es eingangs in der Verwendungserklärung von Tunis gesehen, beruht auf der Entwicklung von Normen durch Staaten, die Zivilgesellschaft und Unternehmen in ihren jeweiligen Funktionen. Wie wollen wir dies rechtlich fassen? Auch das dezentralisierte Internetmanagement ist nicht völkerrechtlich festgelegt, aber es wird gelebt. Internetmanagement, da geht es um die sogenannten Day-to-Day-Aufgaben, die Zuweisung von Internetadressen zum Beispiel. Es gibt keine völkerrechtlich legitimierte globale Organisation, die das tut. Es wird zurzeit von der ICANN durchgeführt, einer privaten Organisation nach amerikanischem Recht. Dasselbe gilt für Netzneutralität. Es gibt keine völkerrechtlich verbindlichen Standards und dennoch hat Netzneutralität als Softlaw-Prinzip inzwischen eine bedeutende Bindungswirkung entwickelt auf internationaler Ebene. Als Völkerrechtler interessiere ich mich besonders für die Entwicklung der normativen Ordnung des Internets, weil es Rückkopplungswirkungen auf das Völkerrecht selbst gibt. Das Völkerrecht wird dynamisiert durch das Internet. Ein großer Aspekt davon ist die Frage der Legitimation der normativen Ordnung des Internets. Ich habe schon angesprochen, der Multi-Stakeholder-Ansatz ist sehr wichtig für die normative Ordnung des Internets. Die Rolle von Regierungen, der Zivilgesellschaft und der Staaten, die zusammenwirken in der Entwicklung neuer Normen. Und diese drei Quellen sind es auch, die die Legitimität der normativen Ordnung des Internets ausmachen. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man die normative Ordnung des Internets legitimieren kann. Einer wäre Multistakeholderismus als Legitimation qua Verfahren zu beschreiben und zu sagen, dass Normen, die sich aus Multistakeholder-Prozessen entwickeln, aufgrund der Verfahrenseigenschaft schon legitim sind. Ein anderer Ansatz, der im Internet sehr stark gelebt wird, ist die Legitimität durch Effektivität. Weil es funktioniert, ist ein Status quo legitim. Gerade in technischer Hinsicht ist das Prinzip Don't mess with a running system ein normativer Anker. Spannend wird es dann, wenn man überlegt, wie man das völkerrechtlich übersetzen und völkerrechtlich ummanteln möchte. In der hier in den nächsten Jahren durchzuführenden Analyse der Rechtfertigungsnarrative muss man unterscheiden zwischen den Rechtfertigungsnarrativen, die sich auf die Ordnung an sich beziehen und auf die Einzelnormen. Was die Einzelnormen betrifft, habe ich in meinen Forschungen bisher drei Aspekte identifizieren können, die den verschiedenen Stakeholdergruppen helfen, Einzelnormen zu legitimieren. Eine völkerrechtliche bzw. die normative Ordnung des Internets betreffende Norm scheint, wenn man sich die Stakeholder anschaut, dann legitim, wenn sie durch diese Multi-Stakeholder-Prozesse symbolisch validiert ist. Also sie kommt aus diesen Prozessen, wo alle Input liefern konnten. Sie steht in einem Verhältnis der Kohärenz zu den Grundsätzen der Internet Governance, ist also systemkonform und gleichzeitig bezieht sie sich auf das größere Ganze, ist also systematisch adhärent zur normativen Ordnung des Internets. Das bedeutet natürlich auch, dass wir uns fragen müssen, welche Folgen das für traditionelle völkerrechtliche Normenentwicklung haben kann. Denken wir zurück an ACTA, an das Antiproduktpiraterieabkommen. Das wurde in einem völkerrechtlich traditionell ausgearbeitet. Staaten haben es unterschrieben. Und als es dann zu der nationalen Ratifikation kam, ist aufgrund von einer Illegitimitätswahrnehmung seitens wichtiger Teile der internetaffinen Bevölkerung, kam es zu Demonstrationen in europäischen Staaten mit der Folge, dass ACTA nicht ratifiziert wurde und zu einem toten Recht verkommen ist. Hier haben wir also ein sehr aktuelles Beispiel, wie die normative Ordnung des Internets Folgen zeitigt für traditionelle völkerrechtliche Normierungsprozesse. Was für Folgen kann das für das Trans-Pacific Partnership haben? Man mag vielleicht zum Schluss kommen, sie haben nicht wirklich dazugelernt, diese Staaten. Die vor kurzem geleakten IPR-bezogenen Kapitel des TPP sind auch ausgearbeitet worden in einem geheimen Prozess. Ich wage schon jetzt die Vorhersage, dass das TPP nicht sehr viel legitimer wahrgenommen wird als ACTA. Kommen wir jetzt zu drei ausgewählten Problemen der Internet Governance. Das Mubarak-Problem, das Merkel-Problem und das Wolf-Problem. Am 28. Jänner 2011 hat Mubarak die großartige Idee gehabt, das Internet abzuschalten in Ägypten. Durfte er das? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns eine Detailordnung der normativen Ordnung des Internets an, nämlich jene der Menschenrechte. Kurz gesagt, nein, er durfte es deswegen nicht, weil er die kommunikations- und informationsbezogenen Menschenrechte seiner Bürgerinnen und Bürger verletzt hat. Das ist aber nur ein Aspekt. Der nächste wird sein die Frage, hat er darüber hinausgehend Völkerrecht verletzt? Gibt es eine Verpflichtung von Staaten, sich das Internet schädigender Handlungen zu enthalten? Er war insofern recht clever, als er nur das Anführungszeichen ägyptische Internet abgeschaltet hat, nicht aber, dass die Stabilität des Internets auf globaler Ebene beschädigt hat. Hätte er das getan, hätte er zum Beispiel eines der Unterwasserkabel, die durch ägyptisches Territorium laufen und wichtig sind für den Internet-Traffic zwischen Europa und Asien, hätte er eines dieser Kabel beschädigt, dann hätte man davon ausgehen können, dass in der Tat eine Völkerrechtsverletzung vorliegt. Aber da er nur das ägyptische Internet abgeschaltet hat, ohne nachhaltige Wirkungen auf das globale Internet, wird hier noch keine Völkerrechtsverletzung jenseits der Verletzung von Menschenrechten vorliegen. Aber diese Frage, die sich hier stellt, ist durchaus für die Zukunft sehr relevant, nämlich besteht eine Verpflichtung von Staaten, die Stabilität, Funktionalität und Sicherheit des Internets zu garantieren? Und ich sage, dass dies der Fall ist. Durften die USA das Handy von der Bundeskanzlerin Merkel abhören? Anders formuliert lautet die Frage natürlich, wer reguliert das Verhalten von Staaten zu Staaten, was die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie betrifft? Wiederum, wir können zurückgreifen auf bestehende völkerrechtliche Regime und zum Schluss kommen, dass die USA Merkels Handy nicht abhören durften. Und nicht nur deswegen, weil man das unter Freunden nicht tut, sondern weil Regime nach Regime zeigt, dass das nicht legal ist. Übrigens, Frau Peters vom MPI weist darauf hin, dass die deutsche Regierung durchaus die Möglichkeit hätte, im Rahmen der Zuständigkeit des Nationalen Gerichtshofs für die Wiener Diplomatenschutzkonvention Amerika vor den IGH zu bringen. Wäre also eine spannende Möglichkeit, einmal zu schauen, was Den Haag dazu sagt. Durfte Google Bettina Wulffs Suchidentität beeinflussen? Diese Frage geht in die Richtung, wie verhalten sich Unternehmen und Individuen und welche Rolle kommt Staaten zu im Verhältnis von Unternehmen zu Individuen? Ist es eine Verletzung von Bettina Wulffs Menschenrechten, Grundrechten, wenn Googles Autovervollständigungsfunktion vorschlägt, dass die Suche nach ihr in Wirklichkeit die Suche nach bestimmten einschlägigen Artikeln darstellt? Hier hat uns der BGH eine Hilfestellung geleistet. Er hat nämlich geurteilt, dass in der Autocomplete-Funktion bereits ein gewisser Aussagecharakter innewohnt. Das heißt, Google kann nicht sagen, das ist nur ein Algorithmus. Und genau das führt uns zurück zu der Frage, ob Code Law ist oder ob es darüber hinaus noch Law gibt. Es gibt natürlich darüber hinaus noch Law. Es ist nicht nur der Algorithmus. Wir brauchen eine normative Grundierung der Ordnung des Internets. Gleichzeitig, wie wir vor kurzem aus dem Schlussantrag von Generalanwalt Jeskinen in Spanien gegen Google vor dem EuGH lesen konnten, sind Unternehmen nicht dafür verantwortlich, die Vergangenheit zu zensieren. Man hat nicht ein Recht darauf, seine Vergangenheit zu löschen. Das heißt, Frau Wulff könnte nicht Google verpflichten, Zeitungsartikel aus ihrem Archiv zu löschen, die entsprechende Berichte enthalten. Aber anders fällt es sich bei den Suchanfragen. Kommen wir abschließend zu einigen Perspektiven der Internetregulierung. Die große Herausforderung, vor der die normative Ordnung des Internets steht, ist jene, die internationale Modelle zu finden, wie die globalen Internetressourcen international bewirtschaftet werden können. Das Bewirtschaftung impliziert natürlich auch die Integration von Märkten und von Unternehmen. Aber das ist nicht das Problem, weil wir ja gehört haben, dass in der Entwicklung von Normen, die sich auf die normative Ordnung des Internets beziehen, drei Stakeholdergruppen, Staaten, Unternehmen und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Eine große Frage ist jene der Privatisierung von öffentlichen Räumen. Wer ist inzwischen im Internet mächtiger? Sind es die AGBs von Facebook oder ist es das Strafgesetz der Bundesrepublik? Aktiv wirken die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook sehr stark auf etwa die Meinungsäußerungsfreiheit im Internet ein. Wir kommen langsam zu Punkten, wo die privaten Räume eine derart öffentliche Funktion einnehmen, dass man davon ausgehen wird müssen, dass sie zumindest quasi öffentlich sind. Dass also Menschenrechte zu einem größeren Maßstab umgesetzt werden müssen, als dies derzeit nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fall ist. Und schließlich müssen wir uns überlegen, wie wir, da das Internet ja in manchen Bereichen auf jeden Fall die Ausübung von öffentlicher Gewalt bedarf, wie wir diese legitim ausüben können. Wie können wir legitim international Cybercrime bekämpfen? Wie können wir legitim völkerrechtliche Verbrechen online bekämpfen? Für das Völkerrecht ist die normative Ordnung des Internets deswegen so interessant, weil es zu einer Entgrenzung des bestehenden Normenvokabulars kommt. Das heißt, es ist eine Bereicherung der traditionellen normativen Elemente im Völkerrecht. Und gleichzeitig zeigt uns dieser Multi-Stakeholder-Ansatz, dass der klassische Fokus auf Staaten im Völkerrecht durchaus eine Bereicherung erfahren kann. Ich denke, dass die normative Ordnung des Internets wahrscheinlich auch im Rückblick dann eine der paradigmatischen normativen Ordnungen der Zukunft darstellen kann, mit kleinem Blick auf das Konferenzthema. Und es ist deswegen so spannend, sich Gedanken zu machen über die normative Ordnung des Internets, weil das Internet als Technologie sehr positive Wirkungen auf andere Regime haben kann, weil es nämlich Feedback-Loops ermöglicht. Das heißt, auch Regime, die nichts mit dem Internet zu tun haben, können durch das Internet unmittelbareren Feedback bekommen von Regimeteilnehmern, sei es im Umweltrecht, sei es zum Beispiel im Bereich des geistigen Eigentums. Jedes Regime profitiert von einer Rückkopplung zu den Normunterworfenen. Und das Internet verkürzt diese Rückwirkungsprozesse. Man darf es aber nicht überschätzen. Das Internet garantiert nicht Freiheit. Das Internet ermöglicht nicht Revolutionen. Es ist nur ein Medium, aber ein sehr starkes Medium. Die Funktionalität, Stabilität und Sicherheit des Internets ist nicht Zweck an sich, sondern immer nur ein Mittel zum Zweck. Man darf nicht dem essentialistischen Irrtum unterliegen, dass es nur um das Internet geht. Das Internet ist ein Mittel zum Zweck. Und was ist der Zweck? Denken wir zurück an die Verpflichtungserklärung von Tunis, denken wir zurück an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Der Zweck jeder Ordnung kann es nur sein, die Menschenrechte, die menschliche Sicherheit und die menschliche Entwicklung zu sichern, als im allgemeinen Interesse liegendem Ziel. Abschließend möchte ich noch einmal verweisen auf die Bedeutung von Recht und Code. Nur wenn man die normative Ordnung ganzheitlich versteht, nur wenn man die normative Ordnung als ein System versteht, das verschiedenste Arten von Normen mit einbezieht, kann man das Internet, das so viele Gesichter hat wie kaum eine Technologie, effektiv und vor allem menschenrechtssensibel regulieren. Wie das zu tun ist, möchte ich in den nächsten Jahren zeigen und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank.